Ja, herzlich willkommen zu den Lern-Lernsystemen. Ich finde es schön, dass zwar eine kleine Gruppe vergleichsweise da ist, aber immerhin jemand da ist an diesem Brückentag sozusagen, den doch ganz viele als Urlaub nutzen. Also es geht heute um Lerntheorien. Das ist genau so ein typisches Kapitel, das eigentlich weit von der Informatik weg ist. Das ganze Kapitel heute hat eigentlich nichts mit Informatik zu tun. Wir werden uns befassen mit Lernen. Was ist denn Lernen überhaupt? Definitionen von Lernen. Und dann die ersten zwei von der ganzen Reihe von Theorien anschauen, wie man sich erklären kann, was eigentlich passiert, wenn Menschen lernen, beziehungsweise auch ganz allgemein, wenn Lebewesen lernen, also insbesondere Säugetiere, hochentwickelte Lebewesen lernen. Wenn man was dazu nachlesen will, gibt es natürlich immer dieses Buch von Holzinger, das eigentlich so eine ganz schöne, einen schönen Überblick gibt, das man vielleicht aber auch nicht unbedingt deswegen allein kaufen muss, aber in der Bibliothek gibt es, glaube ich. Das zweite Buch, Hergenhan Olsen, Introduction to Theories of Learning, ist ein ganz klassisches amerikanisches Lehrbuch zu Lerntheorien. Ich habe das durchgearbeitet, darauf basiert im Wesentlichen die Vorlesung. Das ist auch schon ein bisschen länger her, als ich dieses Buch beschafft habe. Das ist die 6. Auflage. Ich habe nachgeschaut, es gibt inzwischen die 8. Das ist allerdings zum selber Anschaffen, denke ich, ein zu teures Buch. Also da müsste man wirklich, wenn man nachlesen will, in eine Bibliothek gehen. Also das kostet über 100 Euro, denke ich. Zumindest bei dem Preis, den ich gesehen habe. Vielleicht kriegt man alte Auflagen günstig. Ja, Lernen. Was ist denn Lernen? Ja, da haben wir schon Definitionen auf den Folien von der allerersten Vorlesung gehabt, das sollte man vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Eine Sache ist klar, Lernen ist ein Prozess. Lernen ist nicht was, das so schlagartig passiert, sondern über die Zeit. Insbesondere ist es ja so, dass wir vorher irgendwie einen Zustand haben und später einen Zustand und wir wissen alle, dass das Lernen auch in Schritten irgendwie geht. Ja, und so ein Schritt ist eine Veränderung unseres Verhaltens oder unseres Wissens, sagt der Holzinger, da kann man schon ins Stocken kommen. Wie ist denn das? Veränderung des Wissens. Also woran merke ich denn, dass sich das Wissen eines Menschen zum Beispiel verändert hat? Da kann eigentlich zunächst mal das in keiner Weise wirklich sichtbar machen. Ich kriege es erst raus, wenn ich dem zum Beispiel eine Frage stelle, der die Frage jetzt beantworten kann. Vorher hat er gesagt, ich weiß es nicht. Oder er beantwortet sie anders. Oder auch beim prozeduralen Wissen, er kann jetzt irgendwas, irgendwie einen Tennisaufschlag oder so, hat er was gelernt. Aber das merkt man erst in dem Moment, wo er was tut, also erst durch das Verhalten. Und das ist so ein Grundproblem, mit dem wir uns jetzt ja in der Vorlesung vor allem, aber generell beim Lernen befassen müssen. Ist denn Lernen irgendwie sowas, was in dem Menschen vor sich geht, wo irgendwas im Menschen angesammelt wird, dieses Wissen? Oder ist es vielleicht doch bloß eine Veränderung des Verhaltens und dieses Wissen im Menschen ist mehr so eine Hilfskonstruktion. Wir denken, der hat halt irgendwas anderes jetzt in seinem Kopf, weswegen er sich anders benimmt. Also das ist eine fast philosophische Frage, die wird man aber gleich an den Lerntheorie-Schulen da sehen, nämlich Behaviorismus war die erste, die wir anschauen. Das ist natürlich Verhalten, worum es da geht. Ja, dann steht hier noch, dass es beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Lernen gibt. Also beabsichtigtes Lernen heißt, ich gehe in eine Vorlesung oder ich schlage ein Buch auf, um wirklich ganz gezielt was zu lernen. Unbeabsichtigt heißt, ich lerne was nebenher, ohne dass es mir wirklich, dass es meine direkte Absicht in dem Moment war. Das sagt man auch inzidentiell. Das passiert zum Beispiel, wenn man eine Fremdsprache lernt, wenn man in irgendeinem fremden Land ist und in diese Sprache eintaucht. Dann kann man natürlich gezielt die Sprache lernen, aber man lernt auch unbeabsichtigt einfach Vokabeln mindestens oder auch Redewendungen, andere Dinge, die einfach so an einem hängen bleiben. Auch bestimmte Verhaltensweisen gewöhnt man sich an, wenn man lang genug von woanders herkommt und lang genug in Bayern ist, fängt man plötzlich an, die Leute mit Grüß Gott zu begrüßen, was bloß hier üblich ist, solche Dinge. Das ist inzidentielles Lernen. Eine radikal andere Definition, eine viel ältere und eine der ursprünglichen, ist das hier von Kimball. Learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice. Da sieht man jetzt so ein bisschen, dass das in die Richtung des Behaviorismus geht. Da ist das Wort Behavior ist ganz wichtig, also das Verhalten. Also eine relativ bleibende Veränderung in den Möglichkeiten des Verhaltens eigentlich, das dadurch entsteht, dass man übt und dass diese Übung, wie es da heißt, reinforced, also verstärkt wird. Das ist eigentlich eine Definition, die man ohne das Fachvokabular der Behavioristen zu kennen, überhaupt nicht richtig verstehen kann, was dieses Reinforcement, diese Verstärkung heißt. Wenn wir uns dann genauer anschauen, ist ein Begriff, den Skinner vor allem geprägt hat. Also eine sehr, sehr behavioristische, sehr spezielle Definition, ein bisschen veraltet. Und es ist natürlich auch eine interessante Frage drin, was ist denn jetzt eigentlich Potential Behavior? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Frage stelle und der Mensch antwortet darauf, dann habe ich Behavior. Aber kann ich denn wirklich sagen, wenn ich die Frage stellen würde, dann würde er so und so reagieren? Das ist ja das Potenzial für das Verhalten. Das ist so eine Konstruktion, mit der man so etwas Ähnliches wie dieses Wissen von oben versucht sozusagen auch wieder einzubauen. Ja, und dann ist die Frage, was heißt denn überhaupt relativ permanent? Wie lange muss es denn halten, damit es gelernt ist? Also wenn es gleich in ein paar Sekunden wieder weg ist, wird man es wohl nicht als Lernen bezeichnen. Ist auch so ein bisschen eine Frage. Also es sollte wenigstens übers Kurzzeitgedächtnis rausgehen, könnte man vielleicht als Definition nehmen. Also mehr als jetzt irgendwie ein paar Minuten sein. Aber eigentlich würde man erwarten beim Lernen, dass es in der Größenordnung Monate, Jahre oder so hält. Ja, und dieses Incidental Learning, das haben wir oben schon gehabt. Das sind einfach auch so Effekte wie Gewöhnung. Um das mal klarzumachen, wie schwierig das ist, Lernen zu definieren, habe ich einen Begriff, der von einem der Nobelpreisträger hier aus München geprägt wurde, Imprinting von Konrad Lorenz, 1952. Man sieht ja hier auf dem Bild sehr schön den Konrad Lorenz da in Seewiesen, wie die Gänseküken hinter ihm oder junge Gänse hinter ihm herlaufen. Das sind gar keine richtigen Küken mehr. Der hat beobachtet und praktisch ausprobiert, dass es dieses Phänomen des Imprintings gibt. Das heißt, Gänse, oder ich glaube, viele Vögel sind so programmiert, quasi genetisch programmiert, dass sie in dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, also schlüpfen und ihre Umgebung das erste Mal wahrnehmen, dass sie eine Bindung zu dem ersten bewegten Objekt eingehen, das sie dort wahrnehmen. Normalerweise, im normalen Lebensumfeld von so einer Gans, ist das natürlich die Gänsemutter, ganz klar. Und es ist sicher ein sinnvolles Verhalten, dass die dann zunächst einmal einfach der nachlaufen, weil das oder versuchen, so nah wie möglich bei der zu bleiben, weil sie von der den Rest dann irgendwie lernen müssen und die am ehesten sie schützen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wenn er sozusagen sich als erstes Wesen nach dem Schlüpfen von den Gänsen präsentiert hat, dann waren die sozusagen auf ihn geprägt und sind eben brav nachgelaufen wie sonst der Gänsemama. Das ist jetzt so eine Frage, ist das denn eigentlich Lernen? Also das Lernen ist in dem Fall erstens nicht schrittweise passiert, sondern zack, in einem Moment würde ich sagen, das ist meine Leitfigur sozusagen, der laufe ich nach. Und eigentlich haben sie ja auch nichts gelernt, sondern das ist angeboren. Aber trotzdem, wenn man die Definitionen von vorher anschaut, das ist natürlich eindeutig irgendwie eine Änderung im Verhalten. Es ist überhaupt keine Übung damit verbunden, wie gesagt, es geht von einem Moment auf den anderen. Es hat schon was mit Erfahrung zu tun, aber nicht mit einer langlaufenden Erfahrung, sondern mit so einer ganz kurzen Erfahrung. Also überhaupt zu definieren, ist es jetzt Lernen oder nicht, ist gar nicht so einfach. Also man spricht von Prägung und nimmt es eigentlich, als ein Sonderfall sozusagen am Rande des Lernens mit dazu. Es wird noch komplizierter dadurch, dass es ja auch noch Mischformen gibt. Also Vögel zum Beispiel müssen Fliegen durchaus lernen, haben aber eine ganze Reihe von Prägungen, die ihnen dabei helfen. Also das ist so eine Mischung von angeborenem Verhalten und tatsächlich dann doch wieder Übung. Die fallen eben eine Zeit lang wirklich runter bei ihren ersten Flugübungen. Also Lernen ist eine komplizierte Geschichte und wir haben auch an der Stelle schon das erste Beispiel, was uns jetzt die ganze Vorlesung begleiten wird, dass man sehr viele Tierexperimente gemacht hat. Dass man also, um das Lernen zu verstehen, sich an vielen Stellen zunächst mal auf Lebewesen zurückgezogen hat, die ein bisschen einfacher strukturiert sind als der Mensch, auch um zu verstehen, was sozusagen die Grundprinzipien sind, auch wenn man mit denen besser Experimente machen kann. Die Definition, die jetzt in diesem Lehrbuch steht, Die sieht man, das ist angelehnt an der Originaldefinition von Campbell, aber ein bisschen modernisiert. Learning is a relatively permanent change in behavior or behavioral potentiality that results from experience, also von der Erfahrung. Und dann kommt noch so ein Disclaimer praktisch, cannot be attributed to temporary body states. Also ganz klar, es gibt Verhaltensänderungen, die nichts mit Lernen zu tun haben. Wenn jemand krank ist, wenn jemand Alkohol getrunken hat oder so, dann benimmt er sich, oder total müde ist, dann benimmt er sich irgendwie ganz anders. Aber das ist nichts Gelerntes und es geht ja auch dann bald wieder weg, hoffentlich jedenfalls. Wir haben es mit computergestütztem Lernen hier zu tun. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Komplikation obendrauf. Wenn man sich fragt, ist das jetzt eigentlich was anderes oder ist das dasselbe? Also für die Lerntheorien ist es zunächst mal kein Unterschied. Wir wollen zunächst einmal die andere Seite verstehen, also den Menschen, wie der lernt. Aber es ist auch so eine grundsätzliche Information einfach, dass Lernen mit Computerunterstützung nicht wirklich ganz anders ist. Es ist eine Leistung des Individuums und Computer können das Lernen eigentlich nicht wirklich verbessern. Wer lernt, ist halt immer der Lernende. Es geht auch so ein bisschen zurück auf diese Diskussion, die ich in der ersten Vorlesung schon berichtet habe, zwischen Clark und Cosma, ob denn jetzt Multimedia tatsächlich das Lernen verbessern kann. Was es tun kann, sind mindestens diese drei Dinge. Es kann eine didaktische Aufbereitung mit sich bringen. Das ist das, was der Clark eben argumentiert hat. Wenn man diese didaktische Aufbereitung ohne Computer macht, dann ist es vielleicht genauso gut der Lerneffekt. Vielleicht liegt der Hauptnutzen darin, dass das so sorgfältig ausgearbeitete Lernmaterialien sind. Es gibt motivationssteigernde Effekte, dass Menschen zumindest kurzfristig zunächst mal motivierter sind, sich mit dem Rechner auseinanderzusetzen, könnte sein. Gibt es manche Menschen jedenfalls, bei denen das so ist. Bestimmte andere Effekte, die das Lernen behindern, fallen weg, wie zum Beispiel irgendwelche Schamreaktionen, wo man sagt, ich will dem Lehrer gar nicht offenlegen, wie schlecht mein Vorwissen zum Beispiel ist, das ist mit dem Rechner nicht da. Der ist generell ein sehr geduldiger Partner, mit dem man dann sozusagen so ein sehr intimes Verhältnis aufbauen kann, ohne jetzt irgendwie mit anderen Leuten sich bloßzustellen. Oder auch die zu nerven, den irgendwie das Gefühl zu haben, dass man denen Zeit wegnimmt. Andererseits fehlt natürlich der menschliche Lehrer. Das heißt, ein Lehrer wird immer, wenn er mit Schülern zu tun hat, so gut es geht, versuchen, das individuell auf den Schüler abzustimmen. Das ist eine Sache, die man natürlich bei computergestütztem Lernen irgendwie nachbauen muss. Das heißt, wir brauchen Lernsoftware, die sich an den Lernprozess anpasst und die deswegen auch irgendwie möglichst gut an das angelehnt sein soll, wie ein Lernender denn sich verändert. Das heißt, diese Lerntheorien wirklich zu verstehen, bedeutet ganz konkret die Basis für Softwaredesign im Sinn von computergestütztem Lernen. Also insofern ist es schon wichtig, sich das anzuschauen. Es geht aber um Psychologie. Die Ergebnisse, die ich habe, sind alle aus der Verhaltenspsychologie hier. Das heißt, es sind Modelle, die wir uns anschauen zur Erklärung von Experimenten. Und bei den Experimenten werden bestimmte Dinge gemessen. Gerade mit den Tieren werden wirklich im Labor Versuche aufgebaut und dann versucht man das zu erklären. Wobei das natürlich auch wieder schwierig ist. Also diese schönen Begriffe idiografisch und nomothetisch, die kennt man so ähnlich jedenfalls von der Mensch-Maschine-Interaktion, wenn sie dort waren, als within subject und between subjects. Also schaue ich mir ein Objekt, ein Subjekt an und probiere verschiedene Varianten mit dem aus. Oder nehme ich viele verschiedene Subjekte und probiere aus, wie die sich verhalten und versuche dann sozusagen Verallgemeinerungen zu finden. Beides ist schwierig, weil dieses einmalige Subjekt, das lernt halt eine bestimmte Sache nur einmal. Und wenn ich ihm das mit einem anderen Verfahren versuche, nochmal beizubringen, dann ist es einfach nicht mehr dasselbe. Das ist ja schon gelernt. Das heißt, dann kann ich einen Lernstoff ändern, aber dann ist es ja wieder nicht der gleiche Lernstoff, sondern es ist auch nicht direkt vergleichbar. Das heißt, mit einem Subjekt Lernvorgänge zu messen, wie es besser geht, ist gar nicht so einfach. Bei vielen Subjekten, also ich habe viele Testpersonen, ist es vielleicht zunächst mal einfacher, aber da habe ich natürlich wieder das Problem, dass jeder ja ein Individuum ist in seinem Lernstil und vielleicht der eine mit der Präsentationsform mehr anfangen kann, die ich gerade wähle, als der andere. Und da ist überhaupt die Frage, gibt es denn sowas wie ein Durchschnittslernverhalten? Jeder hat seinen eigenen Lernstil. Also es ist nicht so ganz trivial, solche Experimente aufzubauen. Was auch ein Grund ist, warum man zunächst mal sich auf Tiere als Versuchsobjekte zurückgezogen hat. Das Ganze hängt natürlich damit zusammen, was sind denn meine abhängigen, unabhängigen Variablen? Also zum Beispiel die Art von diesem präsentierten Material kann ja eine wichtige Variable sein, die ich in zwei verschiedenen Versuchsanordnungen setzen will und alles andere gleich lassen. Und ich habe gerade versucht zu erklären, dass es gar nicht so einfach ist, eben bloß diese Variable zu verändern, ohne sonst noch irgendwas in der Versuchsanordnung zu verändern. Weil eben within subject, der eben ich gezwungen bin, quasi ein neues Material zu präsentieren, weil er das eben das erste schon gelernt hat, zum Beispiel. Ja, und was ich dann messen kann, das ist allerdings wieder sehr schön beim Experimenten zum Lernen, weil es da eine ganze Reihe Dinge gibt, die man relativ gut zählen kann. Ich kann natürlich die Zeit zum Beispiel messen, wie üblich die Bearbeitungszeit, aber ich kann auch irgendwelche Tests machen, Punkte zählen, wie viele richtige Antworten gibt es, wie viele Fehler sind gemacht worden, wie häufig wird geantwortet. Ich kann sogar noch physiologische Parameter messen. Also da kann man eine ganze Menge wirklich an empirischem Material gewinnen. Und was wir jetzt anschauen werden, sind drei Theorien. Die letzte hat leider irgendwie beim Umformatieren ihr S verloren, ist aber auch noch ein S dran. Und die sind historisch gesehen so natürlich eine Zeitfolge. Das heißt, wir haben die erste größenordnungsmäßig 1913, die zweite relativ bald danach, dann 1920 und die dritte Welle eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt aber nicht so, dass die letzte Theorie jetzt die ist, die alle anderen wirklich subsumiert, sondern es ist deutlich differenzierter. Das werden wir zumindest am Beispiel der ersten beiden dann am Ende dieser Vorlesung auch hoffentlich genau sehen. Jede von denen hat ein Grundparadigma, wie Lernen eigentlich funktioniert. Jetzt werden wir uns mit Behaviorismus erstmal befassen und dort geht es um Reaktion auf Reize. Kognitivismus, da geht es schon viel stärker in die Richtung des Problemlösens und des Erkennens und Bildens von Konzepten. Und beim Konstruktivismus geht es wirklich noch stärker ins Problemlösen und ins Aufbauen von Kompetenzen, von neuem Wissen. Und diese Signalflussmodelle versuchen so ein bisschen zu beschreiben, dass man eigentlich im historischen Verlauf immer mehr versucht hat, auch doch das, was im Lerner selbst passiert, sozusagen mit in die Modelle reinzukriegen. Hier ist der Lerner sozusagen eine Blackbox, die bloß irgendwelches Verhalten zeigt, mit irgendwelchen Reizen konfrontiert wird, irgendwas macht. Hier hat man schon eine individuelle Abstimmung auf den Lerner beim Kognitivismus, dem bestimmte Eingaben geliefert werden, die abhängig davon sind, wie er gerade sozusagen sein Verhalten ist. Und der Konstruktivismus, geht eigentlich nur noch von dem aus, was im Lerner selber stattfindet. Und Eingabe und Ausgabe sind eigentlich davon zunächst mal relativ unabhängig. Man kann sich das auch von Systemen her vorstellen. Es sind ganz verschiedene Software-Systeme, mit denen man es zu tun hat. Beim Konstruktivismus ist es vielleicht am auffälligsten. Dort habe ich keine Systeme, die den Lernenden jetzt schrittweise irgendwie durch ein Problem durchführen oder ihm irgendwelche dummen Fragen stellen, wo man Multiple-Choice-mäßig was beantworten muss, sondern man setzt ihn quasi in eine simulierte Welt rein und lässt ihn sozusagen mit dem System sein Lernen selber erarbeiten. Was hier unter Computer-Based Training zu verstehen ist, ist das, was man wahrscheinlich am meisten kennt. Ich auch Beispiele schon hatte, wo eben einzelne Aufgaben sozusagen gestellt werden, die man beantwortet und abhängig davon wird dann sozusagen die nächste Aufgabe bestimmt. Und diese Computer-Aided Instruction, das sind so ganz simple Dinge wie Vokabellernprogramme, die einem bloß einfach irgendwie simple Paare meistens von irgendwie Frage und Antwort präsentieren und einen mehr oder minder vielleicht belohnen dafür, dass man das Richtige gesagt hat. Sind das auch drei grundverschiedene Arten von Systemen. Und wenn man jetzt in das erste Mal einsteigt, in den Behaviorismus, da kommt man in tief eigentlich fast in die Medizin rein. Also den man als ersten da vielleicht nennen sollte, ist ein russischer Mediziner, Ivan Pavlov. Schon ganz schön in der Vergangenheit, der ist 1936 gestorben. Ich habe da dieses nette Bild im Web gefunden, zur Tür vom Labor von Herrn Pavlov, wo groß dran steht, man soll bitte nicht die Glocke berühren, nicht klingeln, sondern bloß klopfen. Hat jemand eine Idee, was damit gemeint ist mit dem Beispiel? Oder mit dieser Karikatur, ja?
Die Hunde los, wenn man auf die Glocke drückt, oder er selber ist
Das ist eine gute Sache. Vielleicht ist er selber auch schon konditioniert. Genau, das Konditionieren mit so armen Hunden hat er betrieben. Das waren also solche Experimente dieser Art. Da muss man sich wirklich vorstellen, dass er die Hunde echt, ich meine, das ist für die Zeit, wo das gemacht wurde, schon erstaunlich, wirklich in Messapparate eingebaut hat. Man muss auch wissen, dass der zwar Nobelpreisträger ist, der Pavlov, aber seinen Nobelpreis für Dinge gekriegt hat, die mit dem hier, was wir jetzt gerade anschauen, gar nicht so viel zu tun hat, obwohl er dafür jetzt bekannt geworden ist. Aber er hat vorher über bestimmte Vorgänge im Verdauungssystem geforscht und dort einen Nobelpreis für bekommen und war dementsprechend wohl auch ein Spezialist dafür, solche Dinge wie Speichelfluss zum Beispiel zu messen. Und hatte wirklich diese Apparate, wo man also dann hier zum Beispiel den Speichelfluss des Hundes wirklich da abfangen kann und an ein Messgerät anschließen. Und die Grundidee ist die, dass es ja, Reizreaktionsschemata sind. Das heißt, es gibt einen sogenannten Stimulus, einen Reiz. Das ist zum Beispiel Futter, also Fleisch für den Hund, denke ich, wo dem sozusagen das Wasser im Mund zusammenläuft. Das ist die unconditioned reaction, die Reaktion. Also das ist wirklich der Anblick von dem Futter löst die Reaktion aus, dass einfach der Speichelfluss erhöht wird. Das ist zunächst mal die Situation, die man so vorfindet. Jetzt kommen aber noch zwei Dinge dazu. Es kommt ein konditionierter Reiz, Conditioned Stimulus dazu. Das ist jetzt zum Beispiel diese Glocke. Und es kommt eine Conditioned Reaction dazu, also eine konditionierte Reaktion. Das ist wieder der Speichelfluss. Das ist jetzt ein bisschen komisch, dass die zwei Dinge das gleiche sind. Es ist wichtig, dass die von der gleichen Art sind, aber meistens unterscheiden sie sich. Das heißt, das, was man dann letztlich durch Konditionierung an Speichelfluss erreicht, ist weniger als das, was der unkonditionierte Reiz ist. Deswegen werden die nochmal unterschieden. Und das Prinzip ist ganz einfach, ohne dass wir irgendwas Besonderes tun, gibt es sowieso dieses sogenannte unkonditionierte Verhalten. Das heißt, wenn der Stimulus da ist, der unkonditionierte Stimulus, dann kommt die Reaktion, die unkonditionierte. Also Fleisch, Speichelfluss. Das Training funktioniert jetzt so, dass wir immer, wenn der unkonditionierte Stimulus auftritt, das heißt immer, wenn das Fleisch auftaucht, gleichzeitig den konditionierten Stimulus sozusagen erzeugen. Sprich, immer wenn das Fleisch gebracht wird, klingelt die Glocke. Dann passiert natürlich immer noch der unkonditionierte Reaktionseffekt, das heißt natürlich nach wie vor der Speichelfluss. Und die spannende Stelle ist jetzt in dem Moment, wo wir nach einer vielfachen Wiederholung dieses Trainings das Fleisch weglassen und nur noch den konditionierten Stimulus sozusagen bereitstellen. Das heißt, es klingelt nur noch die Glocke, es gibt gar kein Fleisch. Trotzdem kann man messen, und das ist sehr zuverlässig und nachvollziehbar, dass die Tiere dann erhöhten Speichelfluss haben. Wie gesagt, nicht ganz so stark oder nicht so stark, wie wenn es tatsächlich Fleisch gibt, aber es ist messbar, deutlich messbar. Und das ist eine Geschichte, die tatsächlich in allen Lebewesen funktioniert, die auch beim Menschen natürlich funktioniert, dass man durchaus kennt und nutzt. Sie kennen das bestimmt selber, dass bestimmte Gerüche auf einmal bestimmte Assoziationen bei ihnen auslösen, obwohl die eigentlich nichts mit dem nicht wirklich das verursachen können. Ganz typisch ist, wo man es wirklich einsetzt, ist bei solchen Dingen wie Entspannungs- oder Angsttherapien, wo man sagt, man versucht jemand irgendeine Geste beizubringen, zum Beispiel, die in einem tief entspannten Zustand immer gemacht wird. Und wenn er in eine Stresssituation kommt, muss er die Geste wieder machen und dann sinkt das Entspannungsniveau automatisch ab, weil das eben so ein konditionierter Reflex auf einen bestimmten Reiz ist. Also das ist ja, altbekannt, ist aber sozusagen so ein bisschen das Herz des Behaviorismus. Das heißt, es geht da um Reize und Antworten drauf und die beobachten wir wirklich, indem wir mit dem Pavlov-Hund sieht man es wirklich ganz deutlich, indem man den wie eine Blackbox sozusagen bloß seinen Output anschaut, wenn man einen bestimmten Input gibt. Und der Behaviorismus will nun verstehen, wie sind diese Zusammenhänge. Also einen Zusammenhang haben wir ja gerade gesehen, das war eben dieses Konditionieren auf einen neuen Stimulus. Und das ist für die auch alles, was Lernen bedeutet. Das heißt, welche Reaktionen auf einen bestimmten Stimulus kann ich sozusagen erzeugen? Wie kann ich dafür sorgen, dass bestimmte Stimuli neue Reaktionen auslösen oder eine andere, dass ich das Verhältnis zwischen Stimulus und Response verändern kann? Da gibt es eine ganze Reihe Leute, die da dran gearbeitet haben. Also einer, der sozusagen fast ein Vorläufer des Ganzen war, sieht man auch an den frühen Jahreszahlen, war Edward Lee Thorndike. Der hat auch einen anderen Begriff noch geprägt. Den kann man gar nicht richtig zu den Behavioristen rechnen, aber ist trotzdem ganz interessant, was er gemacht hat. Der war ein sogenannter Connectionist, hat er es genannt. Nämlich Connection heißt eine neurale Verbindung zwischen Stimulus und Response. Das ist insofern interessant für uns, weil das natürlich so ein bisschen das Modell ist, wie man Maschinenlernen heute oft macht mit neuronalen Netzen, wo man sagt, es ist eine Simulation einem Geflecht von Nervenzellen und eigentlich ist es bloß so, dass da Verbindungen sozusagen gestärkt werden. Der hat wirklich zum Teil recht radikale Positionen vertreten und die dann manchmal auch wieder widerrufen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass alle Säugetiere im Wesentlichen gleich lernen und das Lernen eigentlich nichts mit Nachdenken oder so zu tun hat, sondern dass es wirklich im Prinzip die Reaktion auf einen bestimmten Reiz ist, was wir lernen, der aber Schritt für Schritt sozusagen stattfindet, also nicht mit einem großen Veränderung, was man so oft beim Lernen ja so als Heureka-Effekt oder so kennt, jetzt habe ich es verstanden. Hat er zunächst mal bestritten, dass es sowas gibt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass er mit relativ einfachen Tieren auch wieder gearbeitet hat. Also das waren in dem Fall Katzen vorwiegend, die er hatte. Und bekannteste Versuchsanordnung, die er hatte, waren sogenannte Puzzleboxes für Katzen. Die armen Viecher wurden da eingesperrt in diese Kästen und was eine Katze natürlich unbedingt will, ist wieder raus. Und dort gab es bestimmte Verriegelungsmechanismen, irgendwelche Hebel, die Tür zumachen oder so. Und durch bestimmte Aktionen konnte die Katze sich befreien, indem sie zum Beispiel irgendwo einen Hebel innen in der Box bedient hat oder indem sie nicht den Hauptausgang, wo sie reingekommen ist, benutzt hat, sondern in irgendeinen Nebenausgang geht, indem sie irgendwie eine Schleife an der Decke montiert ist, findet und an der zieht. Das heißt, die mussten sozusagen richtig Probleme lösen, die armen Tierchen. Und er hat ein paar Gesetze aufgestellt. Eins ist das Law of Readiness, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das mehr ein, ja, für Menschen gilt es auch. Für Katzen, denke ich, ist das ganz typisch, wie sich die da benehmen. Andere Tiere werden das vielleicht weniger zeigen, aber Katzen haben das bestimmt ganz stark. Nämlich, dass die ganze Reaktion, ob das Experiment funktioniert, ob da was gelernt wird, abhängig von der Bereitschaft des Organismus ist, das zu tun. Ich denke, bei einer Katze kann man sich das super gut vorstellen, dass die in zwei verschiedenen Gemütszuständen sein kann. Entweder sie macht richtig mit, probiert es und erlebt sozusagen, ja, wenn sie das Rätsel gelöst hat, dass das dann super ist und ist entsprechend verärgert und versucht irgendwie das weiter zu lösen, wenn sie es nicht kann. Wenn es noch nicht funktioniert. Es gibt aber auch die Situation, dass die einfach von vornherein die ganze Situation sozusagen ablehnt und einfach gar nichts macht, weil sie die Situation einfach, ja, es ist ein bisschen schwierig, die Katzen zu sehr zu vermenschlichen, aber weil sie es einfach die ganze Sache doof findet. So was machen Katzen. Die sind einfach gleichgrantig. Die Beobachtung ist jedenfalls, dass bei relativ einfachen Lebewesen schon sowas passiert, dass es sozusagen den Zustand, einen internen Zustand geben muss, geben kann, davon abhängig gelernt werden kann oder nicht. Und das ist ja was, das fürs Lernen interessant ist und dass die Behavioristen dann im Laufe der Zeit später eigentlich wieder ziemlich verloren und vergessen haben. Aber sozusagen Motivationstheorie ist das, was wir dann später sehen werden in der Vorlesung, was da sozusagen ein bisschen drauf aufbaut. Das Law of Exercise ist das, was dann eigentlich ähnlich ist zu dem, was die Behavioristen später ausgearbeitet haben. Was man sich denkt, also wenn ich einen Stimulus und einen Response gemeinsam habe sozusagen, dann, also wenn ich auf einen Stimulus mit einem bestimmten Response reagiere, dann wird das sozusagen verstärkt, die Verbindung zwischen den beiden und ich werde in einer ähnlichen Situation, wo ein ähnlicher Stimulus ist, wieder eine ähnliche Antwort liefern. Und wenn die Verbindung nicht benutzt wird, das heißt, wenn ich die Katzen zum Beispiel, wenn die eine Zeit lang nicht mit diesen Boxen zu tun hatten, sondern einfach was anderes gemacht haben, dann verlernen sie das sozusagen auch wieder. Das ist Law of Disuse. Und es ist vielleicht ein bisschen komplexe Versuchsanordnung zum Teil, also wenn man sagt, zu komplexe Problemlösungsaufgaben, bei denen wird ja von den Katzen schon erwartet, dass sie irgendwie sowas wie Transfer in eine neue Situation machen. Wenn sie in der einen Box was gelernt haben, dass sie das in der anderen dann wieder machen. Das ist vielleicht auch eins der Probleme, dass er eben festgestellt hat, schon 1929, dass das so einfach nicht ist mit dem Law of Exercise, dass die Experimente sich zum Teil widersprechen und er hat dann so eine gewisse Unsicherheit quasi wieder ausgelöst. Wobei ich es toll finde, dass jemand, der Papers geschrieben hat, die gut publiziert sind, dann nochmal auf den Kongress geht und sagt: Vorsicht, ich habe neue Experimente gemacht und vielleicht ist das alles gar nicht so oder nur unter bestimmten Umständen so, was ich da gemessen habe. Trifft man heutzutage leider viel zu selten. Was auch von generellem Interesse ist, das, was er Law of Effect nennt, da geht es um Belohnungen und Bestrafung. Die werden wir dann gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Also eine Belohnung wirkt sozusagen zu einer Verstärkung der Verbindung zwischen dem Reiz und der Reaktion. Und eine Bestrafung führt zunächst mal zu der Abschwächung. Also wenn das ein bestimmtes Verhalten auftritt, dann und es passiert, dass man nicht will und man sieht Bestrafung hinterher, dann ist ja der Zweck der Bestrafung, dass das Verhalten dann möglichst nicht wieder auftritt. Wobei hier schon was beobachtet werden konnte, was später immer wieder in allen möglichen Experimenten und überall in der Pädagogik eigentlich auftaucht, dass die Belohnung funktioniert tatsächlich, dass die Bestrafung aber letztlich keinen wesentlichen Effekt auf diese Verbindungsstärke hat. Die ist nicht wirklich so wirksam wie die Belohnung. Das konnte der mit seinen Katzen auch schon feststellen. Ja, noch so ein Theoretiker, den man vielleicht ganz schnell machen kann, bloß damit man vielleicht gesehen hat, was da schon alles gemacht worden ist und wie detailliert. Clark Leonard Hull, der hat wirklich versucht, eine mathematische Theorie des Lernens aufzustellen. Und zwar auch quasi, dass es neuronale Durchschalten sozusagen simuliert. Also wie kann ich sozusagen eine Formel bauen, mit der ich die Reaktion auf eine bestimmte Kombination von Reizen darstellen kann. Da hat es wirklich als Variablen angeschaut, S und R. Und dann gibt es noch weitere Variablen, die das sozusagen beeinflussen. Und hat eine sogenannte Habit Strength ausgerechnet, also einen Zusammenhang, so einen Faktor quasi zwischen Stimulus und Response, was relativ nah eigentlich an dem ist, was man mit neuronalen Netzen auch macht. Und konnte nicht wirklich so ganz genau zeigen, aber hat versucht zu zeigen, dass die Formel hier abhängig von der Anzahl der Belohnungen sozusagen, der belohnten Wiederholungen, die Stärke zwischen dem Stimulus und dem Response, der Verbindung zwischen dem Stimulus und dem Response beeinflusst. Und er hat interessanterweise dann dieses Law of Readiness auch so ein bisschen mit reingebaut und hat so einen sogenannten Drive-Faktor definiert, nämlich ja, einfach einen Faktor drauf multipliziert auf die Stärke der Gewohnheit sozusagen, mit der dann letztlich das, was er Excitatory Potential zwischen dem Stimulus und dem Response nennt, definiert wird. Das heißt, das ist sozusagen die angelernte Stärke des Reizes multipliziert mit einem Faktor, der sozusagen von dem wirklichen Interesse an dem Thema abhängt. Aber das ist sehr früh und natürlich letztlich auch auf dort ein sehr, sehr einfaches Modell, wird auch kaum mehr so richtig benutzt. Derjenige, der das ganze Gebiet so richtig geprägt hat und von dem heutzutage jeder redet, wenn man oder fast synonym den sieht mit dem Gebiet des Behaviorismus, ist dieser Herr hier, Burroughs Frederick Skinner, operante Konditionierung. Der ist wirklich, er hat den Meilenstein eigentlich gesetzt, hat es sehr radikal den Behaviorismus ausgearbeitet. Hat sich überhaupt nicht mehr um solche Dinge wie Drive und Motivation gekümmert, was, wie ich gerade versucht habe zu belegen, eben in frühen Arbeiten von Sondike und dem Hull schon da war, sondern hat wirklich nur Verhalten studiert. Und zwar zwei verschiedene Muster sozusagen, wie sich Verhalten ändern kann. Das eine ist Respondent Behavior. Das ist im Prinzip so, wie wir es vom Pavlov kennen, dass man sozusagen eine Reaktion auf einen Reiz antrainiert. Das heißt, wir haben so eine Ursache-Wirkung-Beziehung. Also die Glocke klingelt, Speichel fließt. Die Dinge hat er Type-S-Konditionierung genannt. das kannte man ja zu dem Zeitpunkt schon. Also der S, der Stimulus, also was sozusagen der Stimulus, das ist, was wirklich zum Reiz führt. Und seine neue Erfindung ist das sogenannte Operant Behavior, das operante Verhalten, was nicht durch einen Stimulus ausgelöst wird, sondern sozusagen spontan passiert, was der Organismus von sich aus macht, um bestimmte Vorteile zu erlangen. Wobei es nicht wirklich spontan ist, sondern auch geplant sein kann. Man will damit bestimmte Dinge erreichen. Also zum Beispiel bei den Tieren hat meistens irgendwie Futter zum Beispiel oder andere Dinge, die für die Tiere angenehm sind. Das heißt, hier geht es mehr um die Konsequenzen. Man nennt es dann Typ R-Konditionierung, also eine, die auf den Response ausgerichtet ist. Und das ist eben diese operante Konditionierung. Also man könnte so sagen, die Typ S-Konditionierung, da ist ja sozusagen der Reiz irgendwie schon in der Vergangenheit, in dem Moment, wo die Reaktion wirklich passiert. Hier ist es so, dass die Reaktion passiert mit einer Perspektive sozusagen, dass dann in der Zukunft was Angenehmes erfolgt. Das ist schon eine ganz andere Sichtweise. Das heißt, wir verändern uns, der lernende Organismus verändert sein Verhalten in der Hoffnung sozusagen drauf, dass die Konsequenzen von dem geänderten Verhalten positiv sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Idee, als das der Pavlov hatte. Insofern ist es wirklich was ganz Neues. Da kommen nämlich jetzt diese Reinforcer ins Spiel, diese Verstärker. Und Verstärkung, also Reinforcer ist eigentlich ein Oberbegriff für Belohnung und Bestrafung. Das heißt, ich kann positiv verstärken oder ich kann negativ verstärken. Eine positive Verstärkung heißt irgendwie belohnen. Das kann heißen Futter geben, das kann heißen streicheln, das kann heißen loben, was auch immer. Und das ist was, das wir von Lehrern natürlich kennen. Also eins mit Sternen ist ein positiver Reinforcer. Und irgendwie ein lobendes Wort nach der Stunde, das hast du heute besonders gut gemacht. Das sind genau diese positiven Reinforcer. Und die negativen kennen wir natürlich auch. Was genau ein positiver Verstärker oder überhaupt ein Verstärker ist, ist eigentlich egal. Die Definition, der hat manchmal wirklich sehr trockene Formulierungen drauf gehabt, der Herr Skinner, der hat einfach gesagt, hat alles, was verstärkt, kann man nehmen, völlig egal. Und das Verhaltensmodifikationsmuster ist nun ganz stark auf diese Verstärker ausgerichtet, auf diese Reinforcer. Das heißt, ich muss zuerst einen Verstärker finden, also irgendwas, was dem Subjekt, das hier lernt, irgendwie positive Gefühle vermittelt sozusagen. Dann warte ich, bis spontan das Verhalten auftritt, das ich verstärken will, das ich antrainieren will. Und in dem Moment gibt es die Belohnung. Und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, ich habe nicht einen Stimulus, der dann auf das Subjekt reingeht, sondern ich habe eine Response, die von dem Subjekt rausgeht und dann verstärke ich. Das heißt, es ist in der Richtung genau umgedreht wie vorher bei Stimulus-Response. Und was passiert, wenn ich das oft genug mache? Immer wenn die Response passiert, passiert der Reinforcer, ist, dass das Subjekt natürlich dann anfangen wird, dieses Verhalten häufiger zu zeigen. Das wird das immer häufiger machen, weil es eben hofft darauf, dass dann wieder dieser Reinforcer kommt. Und so ähnlich, wie wir das bei Pavlov hatten, ist es so, dass das Verhalten, auch wenn das Reinforcement nicht kommt, trotzdem häufiger an den Tag gelegt wird, weil es ja doch sein kann, ne, dass das Verhalten irgendwann mal wieder belohnt wird. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von Lernprozess als dieses direkte Reizreaktionsschema, das wir vorher angeschaut haben. Wirklich eine neue Idee. Und das war auch ein Naturwissenschaftler, ein ganz extremer, der wirklich Laborexperimente gemacht hat. Und der hat ein Ding gebaut, das nach ihm auch benannt worden ist, die Skinnerbox. Der, so von der Größe her, war das alles komplett ausgerichtet auf Ratten, die berühmten Laborratten. Und da war alles eingebaut, was man sozusagen braucht für diese Experimente. Und das war auch sehr stark schon automatisiert. Sieht man das ein bisschen später. Die haben also sehr viel schon mit elektrotechnischen Apparaten gearbeitet, Messgeräten, irgendwas aufgezeichnet wird. Und in dieser Box war drin, was man braucht, um diese Verstärker sozusagen zu übermitteln. Also insbesondere natürlich ein Ausgabegerät für Futter, ne? Da sieht man, wird irgendwie Futter in die Box gegeben, der hat gerade Futter gekriegt hier. Es gab auch für die negative Verstärkung einen unangenehmen Mechanismus, nämlich elektrische Drähte am Boden, über die man dann Elektroschocks austeilen kann, was die Ratte natürlich nicht mag. Und es gab ein Licht, das da ein- und ausgeschaltet werden kann in der Box und einen Hebel, den die Ratte drücken kann. Das ist so das Standarddesign von so einer Skinnerbox, an der man schon sehr, sehr viele komplexe Experimente gemacht hat. Die gibt es übrigens auch, wenn sich jemand dafür interessiert, als komplette Simulation. Es gibt so eine virtuelle Laborratte, also man muss, um das Verhalten, das der Skinner beobachtet hat, nachzuspielen, keine Ratten mehr ärgern. Das kann man auch mit einer guten Simulation machen. Weil das wirklich eben sehr gut verstanden ist, was da passiert. Und das sind halt Experimentieranordnungen, wie man es in der Physik eigentlich auch kennt. Also durchaus ausgesprochen trocken. Ja. Also er hat nicht nur mit Ratten gearbeitet, wie man hier sieht, auch mit Tauben. Und macht solche Dinge, wie dass er die Taube in einen stabilen Hungerzustand versetzt, indem er sie auf bloß 65% ihres Gewichts zuerst mal abmagert. Also es war wirklich nicht wirklich nett, was er mit den Tieren so macht. Und ja, man sieht schon einfach an der Beschreibung, dass das wirklich Versuchsanordnungen sind, wo man die eben jetzt dieser hungrigen Taube Futter vorsetzen kann und dann ganz genaue Rahmenbedingungen hat, zum Beispiel 5 Sekunden wird das sozusagen das Futterbehältnis wieder reingeschwungen, der Taube zur Verfügung gestellt, wenn ein Reinforcement für die Taube passieren soll. Und das Ganze wurde durchaus, wie man vorher schon gesehen hat, automatisch gemacht. Das heißt, da gab es solche Dinge wie Streifen, auf denen das Verhalten aufgezeichnet wurde. Tauben sind da natürlich super gut, weil die sehr schön picken können, damit ein ganz klares und ein ziemlich typisches Verhalten, mit dem sie natürlich einen Kontakt auslösen können, einen Schalter bedienen und man dann dieses Picken wirklich auch sehr schön aufzeichnen kann. Ja, und der hat verschiedene Begriffe geprägt, die so für den Behaviorismus typisch sind, nämlich Shaping, Extinction and Recovery. Shaping ist das, was wir vorher schon gesehen haben, ist also dieses Gesetz, dass wenn ich ein bestimmtes Verhalten schrittweise wieder verstärke, dass das Verhalten geprägt wird sozusagen, dass das entsteht und dann zu einem Standardbestandteil des Verhaltensrepertoires wird, dass es sehr häufig ausgeführt wird, um eben diese Verstärker zu bekommen. Das heißt, wenn die typische Sache ist, die Ratte stellt sich auf die Hinterbeine, dann kommt das Futter. Da wird zunächst mal nicht ganz klar sein, was ist, dann stellt sie sich irgendwann mal zufällig wieder auf die Hinterbeine, kriegt sie wieder Futter. Und irgendwann mal ist auch die Ratte so schlau, dass sie sich ziemlich oft auf die Hinterbeine stellt. Und wenn sie dann immer wieder Futter kriegt, dann hat sie das irgendwann begriffen, hat sie was gelernt und stellt sich sehr gerne auf die Hinterbeine. Und probiert das natürlich weiter, auch dann, wenn sie kein Futter mehr kriegt, weil es könnte sein, dass da vielleicht bloß was übersehen worden ist und ab und zu kriegt sie ja vielleicht auch wieder Futter. Also das ist dieses Shaping, wo man Ratten sozusagen beibringen kann, auf den Hinterbeinen zu stehen. Verschiedenes Verhalten, also man kann denen beibringen, dass sie immer den Kopf nach hinten werfen, dass sie sich nur in einer Richtung drehen, was auch immer. Also in dem Fall ist zum Beispiel, dass sich das Tier im Uhrzeigersinn dreht, das sogenannte differenzielles Verstärken. Das heißt, solange sie sich im Uhrzeigersinn dreht, kommt sofort die Verstärkung. Wenn sie nicht dreht oder in der anderen Richtung dreht, kommt keine Verstärkung. Und das ist tatsächlich so, dass das so in Schritten sich das Verhalten dann dem annähert, dass sie dann irgendwann mal bloß noch eigentlich sich rechtsrum dreht. Das ist so eine Kurve, wo man sieht, dass das Verhalten eben sukzessiv einen bestimmten Zustand approximiert, in dem es dann natürlich irgendwann mal so ist, wo dieses Verhalten ganz stark dominiert. Das heißt, es hat natürlich irgendwo einen Punkt, wo es gesättigt ist. Und wenn ich dann diesen reinforcenden Verstärker weglasse, dann nimmt schrittweise auch die Häufigkeit des Verhaltens wieder ab. Die gibt sozusagen dann auf, mit dem Verhalten was zu erreichen. Was interessant ist, wenn man die Ratte also aus der Box rausnimmt und normalen Käfig hält, dann wird sie zunächst mal auch versuchen, das Verhalten, zum Beispiel das Rechtsrumdrehen, weiterzumachen. Dann passiert irgendwann mal die Extinction, weil sie merkt, da passiert nichts mehr, also geht das weg. Aber in dem Moment, wo man sie in die Versuchsbedingungen wieder reinbringt, also in die Box, dann passiert das, was man Recovery nennt, dann ist das Verhalten wieder da, weil sie eben die Umgebungsbedingungen wohl erkennt. Und das ist das, was hier mit dieser Lücke gemeint ist. Das ist sogar noch mal ein bisschen stärker da, als es vorher da war. Also da kann man wirklich Lernvorgänge sozusagen im Labor studieren und das ist auch die Basis, auf der behavioristisches Lernen aufbaut. Das heißt, natürlich Lernen verraten, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Da gibt es jetzt ganz spannende Untersuchungen, die finde ich interessant, wenn man nämlich den Ratten sozusagen was Inkonsistentes liefert. Also normal war es ja so, wenn die sich auf die Hinterbeine stellt, kriegt sie Futter. Immer konsistent. Aber was passiert, wenn man das jetzt einfach inkonsistent macht? Das heißt, die Ratte macht irgendwas und es passiert irgendwas. Sie stellt sich auf die Hinterbeine, kriegt Futter. Das nächste Mal stellt sie auf die Hinterbeine, kriegt kein Futter. Sie dreht sich rechts rum, kriegt Futter. Dreht sich rechts rum, passiert nichts. Dreht sich links rum, kriegt Futter. Was meinen Sie, was da passiert? Was die Ratten machen? Also oben steht es schon so ein bisschen. Also wenn man das Wort heißt, kennt, das ist Aberglauben. Also die Ratten, die entwickeln dann sozusagen, ja?
Alles durchgehen, alles wiederholen.
Das ist richtig, die probieren das wohl zunächst mal durch. Aber das Interessante ist, dass die Ratten dann anfangen, so eine Theorie zu entwickeln. Rein zufällig wird ja eine Reaktion öfter dabei sein vielleicht. Und dann denkt sie sich, wenn sie sich was denkt, weiß nicht, ob sich Ratten was denken, aber auf jeden Fall entwickelt sie einen Reflex, dass sie dieses eine Verhalten dann sozusagen für dasjenige hält, was denn vielleicht doch den Reflex auslöst den Verstärker auslöst. Das heißt, was die machen, ist, dass sie dann ein zufälliges Verhalten, das relativ vielleicht ein bisschen häufiger vorgekommen ist, sich rauspicken und das sozusagen ja, lernen. Das heißt, die üben das dann ein, was auch immer, irgendeins von diesen Verhaltensratten zeigen können, in der Hoffnung, dass dann der Verstärker kommt. Ja?
Bleibt das Verhalten dann für immer so oder wird es dann wieder angepasst?
Also das passiert auch Extinction, das heißt, es geht wieder weg, wenn das nicht funktioniert.
Wenn das weiterhin zufällig passiert und dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht eine bestimmte Häufung auftritt.
Kannst du wechseln auf ein anderes Verhalten,
genau.
Ja. Genau. Aber das ist natürlich was Menschen durchaus auch machen. Also wenn sie an irgendwie Sportler denken, was weiß ich, ein Fußballer, der einen Elfmeter schießen muss, der da irgendwelche Dinge macht, irgendwelche Rituale macht, um sozusagen das gute Glück zu beeinflussen oder dass man irgendwelche Glücksbringer mit in die Klausur nimmt, ist ja auch irgendwie sowas. Und man sagt, jetzt habe ich schon dreimal ein Einser gekriegt, wenn ich das Ding dabei gehabt habe, jetzt nehme ich es wieder mit. Das sind so Verhaltensprägungen, die keine wirklichen Ursache-Wirkung-Effekte wohl haben, aber die sozusagen gelernt sind über eine Assoziation zwischen einer Bestärkung, einer positiven Verstärkung und einer Sache, die zufällig passiert ist vielleicht. Vielleicht war es die gute Note ja nicht zufällig, aber die Ursache ist eine andere. Das Ganze kann man bei Menschen noch viel extremer machen. Das ist eigentlich jetzt schon aus dem nächsten Kapitel, passt aber sehr gut hierhin. Das ist von John Wright, Stanford University, und ist in einem Buch von Paul Watzlawick beschrieben. Das ist dieser sogenannte vielarmige Bandit. Das ist ein Tisch, ein Pult, und da gibt es außenrum im Kreis angeordnet eine Menge von Knöpfen, die man drücken kann. Und in der Mitte gibt es noch einen großen Knopf. Und man drückt also außenrum eine bestimmte Kombination von den Knöpfen außen. Die kann man sich heraussuchen, welche Kombination. Und dann drückt man wieder in der Mitte den großen Knopf. Und dann erscheint oben auf dem Display eine Punktzahl, die man erreicht hat. Mehr weiß man nicht. Also man drückt irgendeine Kombination, dann sagt man so, jetzt will ich meinen Punktestand wissen und dann kommt dort oben eine Punktzahl. Der Apparat ist genauso wie bei den Ratten. Die Punktzahl wird einfach angezeigt, wird schrittweise ein bisschen höher, unabhängig davon, was man tut. Also diese Knöpfe außenrum, die sind überhaupt nicht mit irgendwas verbunden. Die kann man einfach irgendwie drücken. Das ist schon mal interessant, die Anordnung, das wissen natürlich die Versuchspersonen nicht, die glauben, das ist sowas wie ein Spielautomat. Und was noch interessanter ist, ist, dass man die Versuchsanordnung ein bisschen komplexer macht. Also am Anfang ist es so, dass die Punktzahl, das ist das Einzige, was die Maschine steuert, für eine gewisse Zeit des Experiments, die ersten, was weiß ich, 20 Versuche oder so, wo der in der Mitte drückt, steigt die so ganz langsam. Und dann gibt es eine weitere Phase, in der immer wenn dieser Knopf gedrückt wird und man Punktzahl wissen will, das praktisch gleich bleibt. Auf einem Plateau tut sich nichts mehr. Und in der letzten Phase des Versuchs springt die Punktzahl plötzlich schlagartig nach oben. Bei jedem Punkt ist ein Riesengewinn in der Punktzahl bei jedem immer drücken. Wohlgemerkt, es ist nur abhängig davon, dass man diesen Anzeigeknopf drückt, was außenrum, was da für eine Kombination gedrückt wird, ist völlig egal. Und was passiert bei menschlichen Versuchspersonen, ist, dass die, wenn man sie nachher befragt, was da gelaufen ist, dass sie sagen, ja, also diese Maschine, die ist, hat irgendwie so Muster, mit denen kann ich da Punkte kriegen und ich habe lang gebraucht, bis ich die Muster gefunden habe, aber am Schluss habe ich die richtigen Muster rausgekriegt und jetzt kann ich das. Und es geht so weit, dass die Versuchspersonen, auch wenn man sie dann im berühmten Debriefing, wenn man sagt, was passiert ist in Wirklichkeit, dass sie es gar nicht glauben wollen, dass das ist, sondern dass er, John Wright beschreibt, dass sie wirklich dann die Maschine auseinandergenommen haben, den Leuten gezeigt haben, dass da keine Drähte dran sind an den Knöpfen, um ihnen klarzumachen, dass das wirklich so ist und dass die Leute ausgesprochen schockiert irgendwie auch darüber waren, dass das immer noch nicht richtig glauben konnten. Also es ist nicht so, dass wir da völlig frei sind von dem, was die Ratten hier zum Beispiel machen. Dass wir tatsächlich auch solche Muster versuchen zu lernen und es ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass da irgendwie noch andere Dinge passieren, also gerade an diesem Verhalten, als bloß jetzt Reizreaktionsschemata, sondern dass man sich da so Modelle baut, irgendwie, mit denen man sich identifiziert, was dann schon in die Richtung des Kognitivismus geht. Aber jetzt nochmal zu dem Skinner kurz zurück, da gibt es nämlich noch ein paar kleine Begriffe, die man auch kennen sollte und dann sind wir aber schon auch, denke ich, mit fast am Ende von dem Kapitel Behaviorismus. Aber dieser Begriff ist ganz wichtig, nämlich die diskriminativen Operanten. Das ist nämlich jetzt sozusagen die Kombination von dem, was Pavlov gemacht hat und was er gemacht hat. Ich kann natürlich einen Stimulus, der was auslöst, in dieses Modell auch reinbauen. Das heißt, ich kann zum Beispiel in diese Skinnerbox, war ja ein Licht drin eingebaut, kann ich das Licht einschalten und wenn daraufhin das Tier, die Ratte, den Hebel, der da eingebaut ist, drückt, dann kommt der Reinforcer. Das ist jetzt eigentlich ja, so ein bisschen die Kombination aus dem hier vorne Assoziation von Interesse, wie es bei, wie es so ein bisschen im Pavlov-Experiment war. Dort hat man ja nur das, das Licht sozusagen gleichzeitig zum Futter. Also in dem Fall wird sozusagen trainiert, dass wenn ich das Licht anschalte, dass es dann irgendwie einen Hebel drückt und dann kommt der Verstärker. Was da interessant ist, bevor wir vielleicht ins Chaining gehen, ist, dass es mit diesen dass es sogenannte sekundäre Verstärker dort gibt. Man fragt sich ja, der Verstärker ist ja da hinten, dass das Futter ausgegeben wird, aber zu einem gewissen Grad wirkt auch schon allein die Tatsache, dass jetzt das Tier den Hebel drückt, schon als Verstärker. Das kann man auch experimentell wirklich noch stärker machen. Man kann also besten Pavlovs Sinn, das eine machen, dass immer, wenn Futter ausgegeben wird, das Licht an ist und wenn das Licht ist nicht an, wenn kein Futter da ist, klar, also einfach genau dann. Und damit wird nach einer gewissen Zeit, wenn ich kein Futter ausgeben, trotzdem bloß mal das Licht anschalte, wird das auch als eine Belohnung empfunden von den Tieren. Kann ich das als sekundäre Belohnung schon verwenden? Das ist einprogrammiert. Ja, und so in der Gesamttraining kann ich jetzt Folgendes bauen, nämlich immer wenn das Licht an ist, wird das Tier anfangen, den Hebel zu drücken, wird dann sein Futter kriegen. Und man kann sich das so vorstellen, dass hier quasi eine Kette aus einem diskriminativen Stimulus, einer Antwort und einem verstärkenden Stimulus sozusagen passiert. Und dieser verstärkende Stimulus kann aber selber wieder der diskriminative Stimulus für eine weitere solche Dreierbeziehung sein. Und damit kann man die ganze Situation, die so eine Ratte durchläuft, auch zerlegen quasi in Einzelphasen. Kann sagen, allein dadurch, dass man die Katze mal in diese Box, nicht eine Katze, in dem Fall eine Ratte, in diese Box reintut, das ist schon ein diskriminativer Stimulus, dann weiß sie schon, hat schon gelernt, dass jetzt was mit dem Hebel wahrscheinlich bald passieren wird. Das heißt, sie dreht sich in Richtung auf den Hebel und sieht den und das allein, dass der Hebel da ist und sie weiß, irgendwann mal, wenn ich jetzt diesen Hebel drücken kann, kommt wahrscheinlich mal Futter. Das ist für sie zunächst mal schon ein Verstärker. Andererseits ist aber die Ansicht dieses Hebels ist wieder ein diskriminativer Stimulus, weil sie dann natürlich sagt, okay, damit ich den drücken kann, muss ich da näher dran gehen. Und dann macht sie also ein bestimmtes Verhalten, das sozusagen jetzt wieder von diesem Reiz ausgelöst wird. Und durch solche Ketten von immer diesen Dreierpaaren, diskriminativer Stimulus, Operant Response und Reinforcing Stimulus, kann ich sehr komplexe Verhaltensketten aufbauen, sozusagen. Also das ist so die, ja, sozusagen die Essenz letztlich des Trainierens bei, mit, nach dem Skinner-Prinzip, dass ich solche Dinge mache. Ich habe sozusagen einen Schlüsselreiz, dann, wenn was passiert, wird es nachher verstärkt. Oder ich habe eben tatsächlich den Verstärker weggelassen, dann habe ich bloß sozusagen das Pavlov-Lernen. Oder ich habe den Schlüsselreiz vorne weggelassen und habe nur die Verstärkung von dem Response, dann habe ich das typische Skinner-Lernen, das operante Conditioning. Und das Ganze eben kann hier kombiniert werden. Was der Skinner auch untersucht hat, ist, was mit Bestrafung passiert. Ich habe ja vorher mal gesagt, diese Verstärker, die müssen nicht bloß positiv sein, die können auch negativ sein. Also zum Beispiel eben mit diesen Stromschlägen oder indem die Tiere dann irgendwie kein Futter gekriegt haben, wo sie regelmäßig gefüttert würden. Da ist auch untersucht worden, also es gibt ein Paper von Estes 1944, da ist verglichen worden, wie kann ich Verhalten, das so eine Ratte mal gelernt hat, wieder wegnehmen. Wie kann ich die sozusagen dazu bringen, dass sie das wieder verlernt. Und zwei Varianten sind verglichen worden miteinander. Das eine ist das, was man Extinction nennt, was ja vorher schon vorkam. Das heißt, ich mache einfach keine Verstärkung mehr. Es gibt keine positive Reaktion, es passiert einfach gar nichts, wenn dieses Verhalten auftritt. Und das andere ist, wenn dieses Verhalten auftritt, dass man verlernen will, dann gibt es Bestrafung, also Elektroschläge. Und es ist tatsächlich so, dass diese Bestrafung zunächst mal zu einer Reduktion des Verhaltens führt. Das heißt, es ist zunächst mal effektiv, allerdings nur über einen relativ kurzen Zeitraum betrachtet. Also wenn man direkt die erste Stunde danach oder so anschaut, dann ist es so, dass die Bestrafung tatsächlich was bewirkt. Wenn man aber den Langzeiteffekt anschaut, ob das Verhalten dann nach einem Tag oder so verlernt ist, dann ist es egal, ob sie Bestrafung gemacht haben oder nicht. Die Extinction ist genauso wirkungsvoll im Verlernen des Verhaltens. Das heißt, die Bestrafung ist zunächst mal fürs Verlernen und für das Ändern des Verhaltens nicht effektiv, kann man da zeigen. Es gibt eine ganze Menge andere Gründe, warum jetzt Bestrafung vielleicht sowieso was ist, das man nicht will. Eine interessante Beobachtung von Skinner zur Bestrafung ist, dass es natürlich ein Verstärker für den Bestrafenden ist, weil derjenige, der dieses Verhalten nun abtrainieren will, der hat dann einen Erfolg, weil er jetzt bestraft hat, jetzt ist das Verhalten zunächst mal weg, damit ist es sozusagen ein Erfolgserlebnis, also eine Verstärkung für denjenigen, der die Strafe ausführt, was letztlich natürlich zu einer, nach den alten Regeln, die wir ja hatten, dazu führt, dass häufiger gestraft wird. Also das kennt man alles aus der Kindererziehung, ist aber sozusagen hier in ganz trockene Begriffe gefasst. Man glaubt, dass es was hilft, es hilft aber nichts, auf gut Deutsch. Ja, was ist zum Behaviorismus zu sagen, wenn man es jetzt sozusagen im Zusammenhang anschaut? Wir wollen ja jetzt hier nicht Rattendompteure werden, sondern letztlich uns wieder mit Software befassen. Also es ist offensichtlich, dass es nicht um Zustände des Verstands oder des Geistes geht, sondern die Ratten werden da als Versuchspersonen, die Tauben, genauso betrachtet wie Menschen. Hat man bei den Erzählungen jetzt, wo ich das versucht habe, so ein bisschen plastisch zu beschreiben, schon immer in diese anthropomorphen Formulierungen, dass man sagt, die Ratte denkt sich irgendwas, wahrscheinlich denkt sich die gar nicht so viel. Es ist natürlich auch interessant zu sagen, bestimmte Reaktionen bei Menschen, bestimmte Verhaltensänderungen haben mit unserem Denken nicht so viel zu tun. Aber es ist trotzdem vermutlich dem menschlichen Geist nicht wirklich ganz angemessen, dass man dieses reine Reproduzieren und kein aktives Informationsverarbeiten sozusagen drin hat. Die Tierversuche sind auch so eine Sache, über die man sich streiten kann. Und vor allem, wenn man jetzt schaut, ob das, was dann rauskommt, das Lernkonzepte, dann ist das natürlich ein extrem trockenes Lernen, indem ich einfach bloß bestimmte Fragen sozusagen gestellt kriege, wenn es um Faktenwissen geht und dann werde ich irgendwie belobigt, wenn es das Richtige war und ansonsten passiert nichts. Und das wird ziemlich langweilig, wenn ich das eine ganze Zeit lang mache. Ist vielleicht gut geeignet zum Vokabellernen. Da haben wir genau dieses Schema, da ist genau dieses positive Verstärken. Ich kriege eine Frage nach der anderen und wenn die richtig war, dann hüpft irgendein Männchen oder so bei den ganz einfachen, oder ich kriege irgendwie Punkte oder was auch immer, kriege ich also irgendeinen Verstärker. Ja, also es ist mit Sicherheit noch nicht das Ende der Lerntheorien. Deswegen möchte ich jetzt in die zweite Gruppe noch einsteigen, nämlich diesen Kognitivismus. Ja, das ist auch wieder so eine Frage, wann war das? Also gar nicht so viel später, 1920, 1930. Das heißt zeitlich ganz stark überlappend eigentlich mit dem Behaviorismus. Wenn man sich die Jahreszahlen anschaut, Skinner zum Beispiel. Das bedeutet, dass es eine ganz lange Zeit gab, in der so ein bisschen die Welt geteilt war, in der in den USA einfach die ganzen Lerntheorien stark vom Behaviorismus dominiert waren. Und in anderen Gegenden der Welt, insbesondere in Europa, eben man sozusagen neue Ansätze oder andere Ansätze gepflegt hat. Insbesondere in Deutschland und Österreich. Das ist heutzutage immer noch ein bisschen so. Also wenn Sie anschauen, was über Lernen in den USA so standardmäßig in den Curricula vorkommt, dann spielt der Behaviorismus immer noch eine extrem hohe Rolle. Und wenn Sie anschauen, welche bekannten Namen es gibt, ein paar werde ich jetzt dann auch aufzählen, die sich mit Kognitivismus befasst haben, dann sind das meistens französische oder deutsche Namen. Also das ist tatsächlich so, dass da so eine Trennung eigentlich der Kulturen ein bisschen gibt. In den USA gab es auch Leute, die sozusagen das menschliche Bewusstsein versucht haben zu verstehen, was das für eine Rolle im Lernprozess hat, also Wundt und Titchener sind da zu nennen, mit dem Introspektionsansatz. Die haben so eine Art Selbstversuche gemacht und versucht zu beschreiben, was in ihnen vorgeht bei Lernvorgängen, und die sind ganz furchtbar ausgelacht worden von den Behavioristen, weil die gesagt haben, was in den Menschen vorgeht, ist völlig unwichtig. Wichtig ist das Verhalten nach außen. Währenddessen gab es eben in Europa ganz andere Ansätze, insbesondere einen Vorläufer, von dem Sie auch schon mal was gehört haben, nämlich die Gestalttheoretiker, die ganz eigenartigerweise auf Englisch auch Gestalttheoretiker heißen oder Gestaltists, weil das eben also ein deutsches Wort ist, das sich sozusagen als Fachbegriff dort festgesetzt hat. Kurt Lewin ist da als erster vielleicht zu nennen, der so eine Theorie aufgestellt hat, dass es einen Lebensraum eines Menschen gibt, der sozusagen aus allen unseren Erfahrungen besteht, und der ist es, der sozusagen unser Verhalten bestimmt. Das ist nicht sozusagen ein einzelner Stimulus, sondern es ist eine komplexe Zusammenstellung von ganz vielen Stimuli, die wir im Laufe der Zeit erfahren haben, und die in ihrer Überlagerung bestimmen unser Wissen. Das heißt, wir lernen schon aus den Stimuli, die wir kriegen, aber wir bauen uns daraus sozusagen ein Modell, das die alle integriert. Und damit ist dieses Gehirn plötzlich in einer ganz anderen Rolle, das nicht bloß diese Stimuli aufnimmt und sozusagen einen Reflex dann ausgibt, sondern das versucht, diese Sinnesinformation in ein Gesamtmodell zu integrieren, was daraus zu bauen, was in den Sinnesreizen möglicherweise gar nicht da war. Also Theorien sozusagen sich bildet. Und die Gestaltgesetze selber, die kennen Sie ja vielleicht aus der Grafik, also Edgar Rubin ist ein bekannter Name, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, kann man da sozusagen ganz praktisch sehen. Und wir haben auch in der Einführungsvorlesung für die in der Informatik-Einführung, also Medieninformatik-Einführung waren, ja zum Beispiel das Prägnanzgesetz, Gesetz der guten Gestalt, mal angeschaut, und andere Gestaltgesetze auch, weil man sagt, es wird eine Struktur gesehen, die so einfach wie möglich ist, und möglicherweise werden Dinge gesehen, die gar nicht wirklich sozusagen als Information vorhanden waren. Und da vielleicht ein paar Beispiele zur Erinnerung auch nochmal, das Gesetz der Geschlossenheit, Law of Closure. Also dieses Tierchen kennt jeder, weil es auch ein bekanntes Logo ist. Keine Frage, das ist ein Panda-Bär, aber es ist natürlich kein Panda-Bär, sondern das sind irgendwelche schwarzen Flecken auf dem Grund, und dass der Kopf von dem Panda-Bär hier rund ist, das ist eine reine Illusion eigentlich, die wir uns machen. Warum sollte der denn da gerade so sein? Da ist einfach weißer Raum, da ist nichts. Machen wir andere Beispiele von der Sorte. Also das ist ein weiteres Bild dieser Art, schon ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber wahrscheinlich werden auch alle irgendwie ein Tierchen sehen, oder? Was ist das für ein... Was sehen Sie da? Schon schwieriger, da ist der Kopf. da ist eine Pfote, da ist eine Pfote, da ist eine Pfote. Ja?
Ich hätte gesagt, es ist ein Hund.
Ja, also auf jeden Fall ein kleiner Vierbeiner, ne? Also ich glaube, es ist als eine Katze zunächst mal ausgegeben, aber könnte ja auch ein Hund sein, dieser Art, ja? Auf jeden Fall so ein kleines vierbeiniges Haustier, ja? Was ist denn das da? Schon wieder ein Hund. Gibt es Theorien, was das sein könnte? Also man kann nichts Falsches sagen, das ist jetzt bloß eigentlich nur ein Experiment mit uns selber, dass wir, wenn wir solche Formen finden, uns anfangen, solche Theorien darüber zu bilden und zu sagen, na, das ist wohl ein Hund, das ist ein Panda-Bär, das sehen wir sofort. Was ist das da? Also ich habe es meinen Kindern gezeigt, die haben gesagt, das ist irgendwie ein Wolf, der irgendwie das Maul aufreißt. Was es auf jeden Fall ist und was herkommt, ist einfach der Kopf von diesem Tier, von dem ich jetzt doch mal behaupte, dass es die Katze ist, Einfachheit halber, ins Negative verkehrt, um 90 Grad gedreht und vergrößert. Das ist genau die gleiche Form wie hier. Und wir haben irgendwie größte Probleme, das zuzuordnen. Also wir wissen eigentlich nicht ganz, was das eigentlich ist. Da drüben haben wir doch, zumindest wenn es jemand noch sagt, das ist eine Katze, kann man das ja klar als Katzenkopf identifizieren. Hier ist es was Seltsames, was man vielleicht auch ganz anders interpretiert. Das ist noch so ein Ding, schon wieder ein Tierchen, das man vermutlich so überhaupt nicht erkennen kann, denke ich mal, ganz eigenartige Formen. Wenn man das Ganze auf den Kopf stellt, ist es immer noch nicht so einfach zu erkennen, wovon es herkommt. Vielleicht sieht jemand was da drin. Ich denke, bei dem da drüben haben wir gar keine Chance, bei dem hat man vielleicht. Also auch wieder, da unten wären Pfoten logischerweise am Boden, da oben sind Ohren, da ist eine Schnauze. Also das, was es sein soll, ist so ein Karnickel oder ein Hase, der da sitzt. Ja. Und wenn man das weiß, dann kann man das vielleicht auch so dekodieren. Also was das Ganze nur sein soll, diese Experimente, ist uns klarzumachen, dass wir dauernd Dinge interpretieren in einer Art und Weise, die weit über die reine Sinneswahrnehmung rausgehen. Also wenn Sie jetzt nach der Erfahrung den Panda wieder anschauen, dann wundert man sich fast so ein bisschen, warum er das Ding als Panda erkannt hat. Es ist ja eigentlich auch nicht so viel anders als die anderen Beispiele. Und unser Gehirn macht sich also da in Theorien, was das sein könnte und ergänzt Informationen, die fehlen. Das ist noch so ein Beispiel, ein anderes Gesetz, das Gesetz der Vertrautheit. Dass da Gesichter zu sehen sind, ist klar. Wie viele Gesichter sind eigentlich da drin in dem Bild? Ist es mehr als eins? Also man sieht relativ offenkundig eine junge Frau, die so schräg nach hinten schaut. Ne? Da ist ihre Nase, das ist ein Kind. Man sieht aber auch eine alte Frau, die so schräg nach links unten schaut. Da ist ihr Mund, da ist ihre große Nase. Da oben ist ihre Stirn. Und man sieht noch was Drittes. Man sieht nämlich einen Mann. Bei dem ist das hier der Schnauzbart. Und er hat auch eine sehr große Nase und schaut nach rechts unten. Ist natürlich ein vollkommen unmögliches Objekt eigentlich. Ne? Das sind drei verschiedene Dinge und wir können zwischen, wenn wir uns dann daran gewöhnt haben, können wir bewusst zwischen den drei verschiedenen Wahrnehmungen umschalten. Was also auch wieder ein Beweis dafür ist, dass wir aus verschiedenen Sinnesreizen ein größeres Ganzes zusammenreimen. Da gibt es irgendwas, was unser Gehirn sozusagen aktiv macht. Das wird noch ein bisschen stärker werden, wenn wir das Kapitel Konstruktivismus anschauen. Es gibt also offensichtlich einen großen Unterschied zwischen dem, was die objektive Realität ist und dem, was wir wahrnehmen, nachdem unser Gehirn das versucht hat, zu einzuordnen in das, was unser Vorwissen, unsere anderen Reize, die wir so gehabt haben, ausmacht. Es ist tatsächlich so, dass alles, was wir erfahren, gefärbt und geformt wird durch das, was wir früher erfahren haben, durch vielleicht auch unseren kulturellen Hintergrund, wo wir sonst so leben, vielleicht auch durch unsere genetische Vorkonstitution sozusagen. Das heißt, wenn man den Kofka zum Beispiel nimmt, ein Österreicher, der über Gestaltpsychologie geschrieben hat, leben wir denn alle in der gleichen Stadt, in der gleichen Stadt München. Natürlich leben wir alle in München, aber es ist tatsächlich für jeden ein anderes München. Also wer durch München geht, sieht andere Dinge. Ein Kunsthistoriker, der durch München geht, sieht Dinge, die er überhaupt nicht, die ein anderer überhaupt nicht entschlüsseln kann, weil er einfach ein anderes Hintergrundwissen hat. Wenn man weiß, dass in der jetzigen Musikhochschule das Hauptquartier der NSDAP war, dann sieht man an diesen Simsen immer noch die Löcher, wo die Nazi-Adler befestigt waren und kann sich die vorstellen an der Stelle. Jemand anders, der vorbeigeht, diese Information nicht hat für den, der übersieht das komplett, da ist gar nichts für den. Jemand, der, was weiß ich, sich mit irgendeinem Hobby beschäftigt, sieht das und weiß vielleicht, dass es in der Amalienstraße ein Yoga-Studio gibt, ein anderer sieht das gar nicht. Das heißt, das ist Wissen, was wir wahrnehmen, das wird gefiltert, je nachdem, was wir an Vorwissen haben. Und es ist das, was wir sozusagen glauben, objektiv gesehen zu haben, ist ganz stark gefärbt von unserer subjektiven Einordnung des Ganzen. Warum da unten dieser Reiter über dem Bodensee steht, das ist ein Denkmal für den Reiter über dem Bodensee. Das ist eine alte Legende, gibt es ein Gedicht von Schwab. Das ist sozusagen ein extremer Fall von jemand, der was ganz anderes wahrgenommen hat, als in der Realität passiert ist. Also in Überlingen am Bodensee, so ein, was in dem Fall, langer, langer Zeit, in einem Wirtshaus spät in der Nacht, tief im Winter, ein Reiter angekommen sein aus einer vollkommen unwahrscheinlichen Richtung. Und es war ein sehr strenger Winter und der kam an und hat haben die Leute gefragt, wo er herkommt, und er hat gesagt, ja, also er ist über eine ganz lange, weite Ebene geritten und er wundert sich schon, dass es hier so weite Ebenen gibt in der Berggegend so ungefähr. Und bei einer genauen Befragung kam raus, dass der ganz offensichtlich über den Bodensee geritten ist, der zugefroren war. Er ist heil angekommen, er war offensichtlich, der Bodensee war stabil genug, alles kein Problem, er war ja im Wirtshaus. Das Interessante ist, dass der Reiter in dem Moment, wo er das realisiert hat, dass er über den Bodensee geritten ist, tot zusammengebrochen ist, weil er diesen Schock nicht verarbeiten konnte. Das ist diese subjektive Wahrnehmung. Solange er in seiner Welt lebt, dass er über eine Ebene reitet, ist alles in Ordnung. Aber die Vorstellung, wenn er jetzt von vornherein gewusst hätte, er reitet über den Bodensee, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht darüber geritten oder hätte eine unglaubliche Angst gehabt, anzukommen. Und diese gesamte Angst ist jetzt sozusagen in dieser Umwertung der Wahrnehmung plötzlich als Ganzes auf ihn losgestürmt. Und die Differenz einfach zwischen der subjektiven und der objektiven Wahrnehmung war einfach zu groß. Ja, dass man solches Konzeptwissen hat, wo man eben nicht bloß damit umgeht, hier ist eine Ebene, die ist tragfähig, da kann mein Pferd drauf laufen und der Rest interessiert mich nicht, sondern dass man anfängt, ist das eine Grasebene oder ist es der See? Das kann ja auch hilfreich sein, weil man beim See tatsächlich eben ertrinken kann. Das ist so ein problemlösendes Konzeptwissen, das wir entwickeln. Und ein deutscher Psychologe hat da auch in den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts sehr interessante Experimente gemacht, wo er auch wieder mit Tieren gearbeitet hat, aber das mal mit höheren Tieren, nämlich mit Schimpansen. Das war ein Berliner und das war eine Außenstelle der Berliner Uni in Mallorca, glaube ich, oder Teneriffa. Ich glaube, Teneriffa. Ist irgendwo im Mittelmeer. Und der hat, es wäre ein Atlantik draußen. Der hat Experimente mit Schimpansen gemacht, das ist jedenfalls, wo was warm ist, weil die Tiere nämlich die Wärme mögen. Und der viel Platz gebraucht hat. Der hat nämlich die Schimpansen sozusagen ähnlich wie der Thorndike seine Katzen vor Aufgaben gestellt, dass sie irgendwas machen müssen. Zum Beispiel eine Banane, die an der Decke hängt. Mögen natürlich Bananen, da sieht man sie ein ganz kleines bisschen, die da runter zu holen. Das heißt, das braucht man den Schimpansen natürlich nicht sagen, wenn die Banane sehen, dann wollen die natürlich an die ran. Und das Interessante ist, dass die Schimpansen anfangen, mit den Dingen, die in der Gegend rumliegen, Strategien zu entwickeln, wie man an diese Banane kommt. Also zum Beispiel berühmte Monkey Banana Problem, wenn da irgendwelche Kisten rumliegen, dann fangen sie an, die Kisten zu stapeln und irgendwie sich selber gegenseitig sozusagen mit so Räuberleitermäßig zu stapeln, dass sie an die Banane drankommen. Oder wenn irgendwelche Stangen rumliegen, dann geht es sogar so weit, dass sie die feststellen, dass die eine Stange ein Rohr ist und dass man die andere Stange reinstecken kann als Verlängerung und mit der nach der Banane angeln kann. wenn die beiden Stangen einzeln zu kurz wären. Das heißt, die haben ganz komplizierte Problemlösungsstrategien schon, können Werkzeuge verwenden, können irgendwelche Dinge machen, die zunächst mal das Problem überhaupt nicht adressieren, sondern bloß ein Hilfsmittel bereitstellen, dass man später mit dem Problem besser zurechtkommt. Also das ist schon mal was, was schwer mit reinem Behaviorismus zu erklären ist. Außerdem ist es so, wenn man vergleichbare Experimente mit Hühnern macht, mit Hühnern hat er auch experimentiert, dann können die das nicht. Die können nicht mit Werkzeugen umgehen. Das heißt, es ist auch eine vollkommen falsche Annahme zu sagen, was wir jetzt bei Ratten ausprobiert haben, das können wir auf Menschen womöglich übertragen. Schon auf Schimpansen kann man es wahrscheinlich nicht mehr übertragen, und ob man von Schimpansen auf Menschen was übertragen kann, ist möglicherweise auch fragwürdig, vielleicht noch am ehesten. Das heißt, es gibt verschiedene Verarbeitungsmechanismen sozusagen in verschiedenen Lebewesen, die verschieden leistungsfähig sind, was die Behavioristen ja auch bestritten haben. Ein sehr interessantes Experiment finde ich, dass das so ein bisschen rausdestilliert, stammt auch von dem Köhler, ein Transpositionsexperiment. Das macht sozusagen die ganze Stimulus-Response-Theorie kaputt irgendwo. Und zwar geht es sogar mit Hühnern, die relativ einfach strukturierte Tierchen sind. Da gibt es zwei Phasen. Es gibt ein Training, ein vorbereitendes Training, in dem gibt es zwei Flächen, eine rein weiße Fläche und eine hellgraue Fläche am Boden, ziemlich große Flächen, die da irgendwie ausgelegt sind mit irgendeinem Bodenbelag, der eine ist weiß, der andere ist hellgrau. Und die Hühner werden gefüttert in dem Raum, und zwar kriegen sie grundsätzlich ihr Futter nur auf dieser hellgrauen Fläche. Das heißt, wenn sie ans Futter kommen wollen, müssen sie auf diese hellgraue Fläche gehen. Was lernt das schlaue Huhn natürlich? Klar, wenn ich aufs hellgraue Feld gehe, gibt es Futter. Das heißt, wenn die den Raum auch noch ohne Futter betreten, dann werden sie natürlich zuerst mal, gerade wenn sie hungrig sind, auf dieses hellgraue Ding gehen und schauen, ob da Futter ist. Da schauen sie gar nicht erst auf dem Weißen. Der Transpositionstest ist jetzt interessant. Das ist ein zweiter Raum, wo die Hühner, die das jetzt mal gelernt haben vorweg, in einen neuen Raum gebracht werden, oder der Raum wird umdekoriert, in dem es nach wie vor genau das gleiche Hellgrau gibt auf einer Fläche. Und es gibt eine zweite Fläche, die ist dunkelgrau oder schwarz, viel dunkler. Und jetzt die Frage, was machen die Hühner, wenn sie da reinkommen? Also der Behaviorist wird sagen, die haben gelernt, dieser Reiz hier, diese hellgraue Fläche, ist assoziiert mit dem Verhalten Futter. Der wird da hingehen und sagen, die gehen natürlich in die hellgraue Fläche. Was die Hühner aber tatsächlich tun, ist, dass sie in die dunkelgraue Fläche gehen. Das heißt, die haben nicht gelernt, hellgrau ist Futter, sondern die haben offensichtlich gelernt, dunklere Farbe liefert Futter. Das heißt, die haben das Konzept von hellen und dunklen Farben gelernt und gehen jetzt auf die noch dunklere Farbe, vielleicht in Hoffnung, dass da noch mehr Futter gibt oder so, weil sie halt sozusagen ein Prinzip verstanden haben, sogar die Hühner schon. Das heißt, die haben ein Prinzip gelernt und das auf ein anderes Problem übertragen. Und dieses problemlösende Übertragen von einer Situation in eine andere, das ist natürlich was, das im Behaviorismus überhaupt nicht gibt. Und darum geht es bei Kognitivismus. Das heißt, wir haben mentale Prozesse, die Erkennen und Bilden von Wissen innerhalb des Menschen ausmachen. Einen Begriff zu bilden, zum Beispiel. Also einfach zum Beispiel aus zwei Begriffen zu abstrahieren, zu sagen, es gibt Tauben und es gibt, was weiß ich, Spatzen, und das sind beides Vögel. Das ist Begriffsbildung. Das ist eine Geschichte, die nicht zu lernen ist durch reines Reizreaktionsschema. Die Wahrnehmung, dass ich ein Tier sehe zum Beispiel und sagen kann, das ist eine Kuh oder das ist ein Hund, das ist gelerntes Wiedererkennen oder gelerntes Wahrnehmen, was ja auch durchaus eine Menge Spezialwissen ausmachen kann. Also wenn irgendwie jemand, der die Fischerprüfung gemacht hat, einen Fisch sieht, weiß er viel mehr über den, als jemand, der einfach bloß halt weiß, dass das ein Fisch ist. Wiedererkennen, also Menschen zum Beispiel wiederzuerkennen, auch Situationen wiederzuerkennen, da integriert man aus ganz vielen einzelnen sensorischen Informationen eine bestimmte Schlussfolgerung, ist also auch eine kognitive Leistung, ein Erkennen und Bilden auf der Basis von Wissen. Schlussfolgern, wenn eine bestimmte Situation da ist und ich führe eine bestimmte Aktion aus, dann wird was anderes passieren, also was die zum gewissen Grad vielleicht schon die Hühner da auf den grauen Flächen gemacht haben, aber auf jeden Fall die Affen mit ihren Werkzeugen. Das sind Dinge, die mit Wissen und Erkennen zu tun haben. Das heißt, darum, da geht es jetzt um Denk- und Verarbeitungsprozesse. Und das Lernen ist jetzt eine Wechselwirkung zwischen meiner mentalen Struktur sozusagen, meiner Modelle, die ich von der Welt habe, und dem Informationsangebot, das mir von außen geliefert wird. Das heißt, ich kriege im Prinzip sensorische Reize, reine Informationen, und ich verarbeite die in was Neues, was nur bei mir da ist, in Wissen. Andererseits beeinflusst dieses Wissen aber auch wieder meine Art, wie ich die Welt von außen wahrnehme. Das haben wir vorher gesehen. Für jeden schaut München anders aus, je nachdem, welche Vorkenntnisse er hat. Wenn man jetzt nach bekannten Namen sucht in dem Gebiet, dann gibt es gar nicht so furchtbar viele. Also das ist, denke ich, der eine Name, den wahrscheinlich jeder als einen typischen Kognitivisten bezeichnen würde, Jean Piaget, Franzose. Es gibt, französischer Schweizer kann auch sein, also auf jeden Fall französischsprachig. Es gibt eine ganze Reihe anderer Namen, ich habe dann noch ein paar, die sind aber oft schon an der Grenze zum Konstruktivismus. Also das muss man dann vielleicht in der nächsten Woche noch ein bisschen genauer anschauen. Da ist manchmal die Grenze auch nicht so ganz sauber zu ziehen. Aber schauen wir mal den Jean Piaget an. Das ist also ein Erziehungspsychologe. Der hat sich mit verschiedenen Variablen befasst, die letztlich ja, das Verhalten von oder das Abschneiden von Kindern bei bestimmten Tests über ihr Wissen ausmachen. Also sozusagen Intelligenztests im gewissen Sinn. Und sagt, es gibt eine Intelligenz, eine gewisse mentale Struktur, eine mentale Fähigkeit, mit Umgebungsbedingungen sozusagen umzugehen. Und das ist im Laufe der Zeit ist es so, dass wir Fähigkeiten entwickeln, mentale Fähigkeiten, Wissen entwickeln, das uns hilft, sozusagen besser zu überleben. Und die Dinge, die eben fürs Überleben gut und wichtig sind, die lernen wir, die lehren wir übrigens auch dann wieder. Und die sind auch natürlich im Sinn der Weiterentwicklung von ganzen Arten, sind das die, die sich dann durchsetzen, in dem Sinn, dass manche von denen auch wirklich genetisch kodiert werden. Das heißt, es ändert sich mit im Lauf eines Lebens, abhängig von der Umgebung, aber auch in einem längeren Maßstab, sozusagen mit der Reife von Organismen. Und die Begriffe, die da ganz wichtig sind, sind die sogenannten Schemata. Also ein Schema ist ein Potenzial sozusagen in einer bestimmten Art zu reagieren. Er hat sich ja mit kleinen Kindern befasst und da ist ein typisches Schema, ist greifen. Also ich kann was greifen. Kennt jeder, der mit einem Baby zu tun hat, wenn das erste Mal einen Finger greift, ein ganz kleines, neugeborenes Kind, ja, dann ist das ein großer Schritt, sind alle irgendwie begeistert und das Kind wahrscheinlich auch. Das heißt, es ist ein neues Schema, das es gelernt hat. Und das ist ein komplizierter Akt, was wirklich zu greifen, dass man eine Menge Dinge koordinieren dazu. Aber auch komplexere Dinge, wie zu wissen, das ist eine Rokokokirche, ist letztlich auch irgendwie ein Schema natürlich. Content sind Manifestationen von einem Schema und das sind, können sogenannte offene oder verdeckte Manifestationen sein. Also da kommt so ein bisschen das Französisch so ein bisschen rein mit Over und Covert. Also Reflexe irgendwie, das Greifen, aber es kann auch Dinge sein, die eben zunächst mal nur im Kopf stattfinden, die man von außen gar nicht beobachten kann. Die kognitive Struktur von einem Organismus ist dann sozusagen die Anzahl der verfügbaren Schemata und jemand, der mehr Wissen hat sozusagen, hat mehr solche Schemata, die er verwenden kann. Und jetzt passieren zwei Dinge beim Lernen. Das eine ist Assimilation. Das heißt, wenn ich mit einer neuen Situation konfrontiert bin, dann versuche ich, diese neue Erfahrung in meine Schemata zu integrieren. Zu schauen, ob in meiner Welt von Schemata dieses Problem zu lösen ist, ob das da reinpasst. Dann hätte ich auch ein Konzept, was ich damit tun soll. Wenn das nicht so ist, dann mache ich Akkommodation. Das heißt, ich modifiziere meine Schemata oder baue mir sogar ein neues Schema in einem Versuch, sozusagen das Problem damit zu lösen. Und das ist das, was tatsächlich Lernen bedeutet. Also wie gesagt, bei den Kindern war das besonders deutlich, bei den Babys. Ja, ein 4 Monate altes Baby, dem wird eine Rassel gegeben. In dem Alter hat es schon zunächst mal eine Reihe von Schemata, es kann zum Beispiel schon greifen. Und nachdem die Rassel einen Griff hat, wird es zunächst mal versuchen, diese Rassel zu greifen. Das heißt, das ist Assimilation. Das heißt, das Schema des Greifens wird angewendet darauf. Das sind Dinge, die sozusagen im Vorwissen da sind. Jetzt ist die Rassel aber natürlich eine Rassel und wenn man die bewegt, dann macht die Geräusche. Das ist in der Situation zumindest angenommen, was das dem Kind noch nicht passiert ist, dem Baby noch nicht passiert ist. Das heißt, es fängt jetzt Zunächst mal wird es erschrecken vielleicht und es wieder fallen lassen oder so. Dann wird es wieder nehmen, rasselt wieder und versucht sozusagen rauszukriegen, was das neue Schema ist. Und irgendwann wird es anfangen, das zu schütteln und merken, mit dem Schütteln kann ich also dieses Rasseln auslösen. Und dann kann es eine Zeit lang eine recht nervige Situation geben, weil es das immer wieder probiert, ob das dann tatsächlich immer funktioniert. Und vielleicht auch andere Sachen dann schüttelt, ob die auch Geräusche machen und so weiter. Das ist dann dieses berühmte Akkommodationsverfahren, wo eben ein neues Schema gebildet wird. In dem Moment passiert Lernen. Und manchmal auch zu viel Lernen sozusagen, weil man dann eben, wie gesagt, einen Bleistift auch schüttelt und der rasselt aber nicht, bis man dann begriffen hat, dass Dinge gibt, die eben Geräusche machen, die nicht, andere nicht. Das heißt, das Ganze, also diese Assimilations- und Akkommodationsprozesse, die hat unter dem Begriff Äquilibration zusammengefasst. Das heißt, Organismen versuchen sich sozusagen in einen Gleichgewichtszustand, in so eine Harmonie mit ihrer Umgebung zu bewegen und mit oder zu befördern und die Strategien zu entwickeln, die eben in dieser Umgebung sozusagen das optimale Verhalten bedeuten. Das ist also mal das eine, was ganz anders ist in dieser Theorie als im Behaviorismus, dass es sozusagen diese aktive Rolle des Verstandes gibt, diese Schemata zu integrieren. Das zweite habe ich schon vorher gesagt, es gibt die Ratten und die Hühner können was, Affen und Hühner, und die Hühner können Dinge nicht, die die Affen können. Und so ist es bei Menschen natürlich auch, wir können mehr als dieses Baby. Das heißt, es gibt verschiedene Stadien im Leben und der das versucht einzuteilen in Zweijährige bis Siebenjährige, bis Elfjährige und bis 15-Jährige ungefähr, in denen sozusagen verschiedene mentale Fähigkeiten entstehen. Also bestimmte Dinge, bestimmte Problemlösungsstrategien entstehen erst in einer gewissen Altersstufe. Ist vor allem für die Erziehungspsychologen interessant. Nach 15 macht man da keinen großen Unterschied mehr. Es ist auch nicht mehr wirklich hundertprozentig State of the Art. Also zum Beispiel, ich will da nicht ins Detail reingehen, aber eine Sache, die da behauptet wird, ist, dass es bei Babys, Neugeborenen, die nur ein paar Monate alt sind, keine Objektpermanenz gibt, dass für die ein Objekt, das nicht mehr zu sehen ist, weil es zum Beispiel hinter den Schrank, ein Ball hinter den Schrank gerollt ist, ist uninteressant. Das ist so wie aus der Welt verschwunden. Gerade hier drüben in der Psychologie habe ich mal mit einer Doktorandin zu tun gehabt, die hat mit Informatikmethoden benutzt hat, nämlich Augenverfolgungssysteme, um die Blicke von ganz kleinen Babys zu beobachten, und die konnte eigentlich ziemlich klar beweisen, dass auch sehr kleine Kinder schon sowas wie Objektpermanenz haben. Das heißt, dass sie, wenn das verschwunden ist, danach suchen, wo es wieder rauskommt. Er hat behauptet, die haben keine Objektpermanenz, was vielleicht bloß daran liegt, dass die eben nicht die Bewegung, die motorischen Fähigkeiten haben, das auszudrücken, dahin zu gehen. Also insofern ist das alles so ein bisschen auch noch in der Formung, man lernt immer noch was dazu. Für uns ist wichtig, Wissen verändert sich im Lauf des Lebens ganz stark. Und das hat eine interessante Situation jetzt oder eine interessante Konsequenz fürs Lernen, dass das, was wir lernen wollen, auf der Basis von Informationen, oder wenn wir was lernen wollen, auf der Basis von Informationen, die uns präsentiert wird, dass wir zwei Dinge brauchen. Erstens müssen wir die Assimilation unterstützen, das heißt, es muss anknüpfen an dem, was wir vorher wissen. Wenn es komplett fremdes Wissen ist, wenn jemand zum Beispiel eine mathematische Formelsprache nicht versteht und er wird mit einer mathematischen Formel konfrontiert, dann hilft es nichts, dann kann er das nicht anknüpfen. Wenn Sie vorher in einer Analysis-Vorlesung waren oder so, dann haben Sie hoffentlich jedenfalls die Möglichkeiten, da anzuknüpfen, ist eine Assimilation zunächst mal möglich. Aber damit es nicht langweilig ist, sozusagen, damit Sie wirklich was lernen, muss auch die Akkommodation passieren. Das heißt, es muss sich vom vorhandenen Wissen unterscheiden. Es muss was Neues dabei sein. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wirklich lernen können wir nur dann, wenn unsere Schemata versagen. Nur dann brauchen wir neue Schemata. Das heißt, Lernen hängt vom Versagen ab letztlich. Also immer nur dann, wenn wir Fehler machen, wenn wir Probleme kriegen, können wir richtig was lernen. Und das bedeutet, dass diese Erfahrungen, wie man das vielleicht am besten ausdrücken kann, so in Maßen herausfordernd sein sollten. Das heißt, sie sollen gerade unsere Schemata, die wir haben, übersteigen. Sie sollten aber nicht so weit übersteigen, dass die Assimilationskette abreißt, dass wir völlig frustriert sind oder dass wir nur noch Fehler erleben und keine neuen Schemata bilden können. Und das bedeutet wieder, dass diese kognitiven Strukturen, die bei jedem verschieden sind, dass man auf die individuell eingehen muss. Das heißt, ich brauche Lernerfahrungen, Lerninformationen, die Lehrinformationen, Lehrmaterialien, die auf den Einzelnen zugeschnitten sind. Also hat mir jemand zum Beispiel von unserem Podcast hier erzählt, es gehen ja, wenn die Podcasts laufen, immer weniger in die Vorlesung. Und er hat gesagt, mir ist der Podcast lieber als die Vorlesung, weil ich bestimmte Sachen schon kenne, bestimmte Sachen kenne ich nicht. Manche Sachen, die ich kenne, die überspringe ich in dem Podcast. Andere Sachen, die verstehe ich nicht gleich, die höre ich mir zwei oder dreimal an und mache mal eine Pause, denke drüber nach und mache dann weiter. Das heißt, es ist ein individuelles Lernverfahren sozusagen, das mehr auf ihn abgestimmt ist und dadurch kann er unter Umständen mehr sozusagen lernen. Andererseits haben sie in der Vorlesung die Möglichkeit, Fragen zu stellen, was aber leider relativ wenig genutzt wird, was auch irgendwie eine Möglichkeit wäre, sozusagen das Lernen zu individualisieren. Wichtig für Kognitivismus ist, individuelle Lernbedingungen zu schaffen. Ja, es ist die Zeit um. Es gibt noch diese zwei Folien über den Jerome Bruner und den Robert Gagnier. Die werde ich jetzt nicht mehr durchgehen. Das passt aber insofern auch ganz gut, weil die eigentlich schon in den Konstruktivismus reinführen. Vielleicht eine Bemerkung noch zu dem Robert Gagnier. Der hat 8 Arten von Lernprozessen. Auf den Folien habe ich noch Phasen stehen, aber Prozesse, das passt an der Stelle vielleicht besser, aufgestellt. Und bloß insgesamt, wenn man sich das sozusagen die Folge anschaut, ist es eben so, dass es Lernvorgänge gibt, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Reines Signallernen, reines Reflexlernen, zum Beispiel Vokabeln, zum Beispiel prozedurales Wissen, wie was weiß ich, Radfahren lernen oder so. Und dann geht es aber immer weiter rauf, sozusagen in so Wissenshierarchien. Und da braucht man eben auch andere Lernmethoden. Insofern ist Behaviorismus nicht einfach out, sondern einfach bloß für einfache Formen des Wissens da. Für komplexere braucht man eben Kognitivismus oder eben den Konstruktivismus, über den ich das nächste Mal erzählen werde. Ja, danke schön für heute.